Du hörst Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir machen in diesem Podcast diese Thematik bekannt
und wir laden euch ein zu Gesprächen mit interessanten Gästen.
Wir, das sind Martina aus Wien und ich bin Erika aus Hamburg.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Ein herzliches Moin aus Hamburg, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer neuen Folge mit einem Gast. Aber bevor wir loslegen, liebe Grüße nach Wien erstmal an dich, Martina, und dann später auch nochmal ein zweites Mal nach Wien.
Hallo, liebe Erika. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Heute gibt es eine interessante Episode mit Schwerpunkt Wien, würde ich sagen.
Ja, ganz genau. Und ein weiterer Schwerpunkt, nämlich Gemeinschaftswohnen und Wohnprojekte. Und dazu hast du, Martina, für uns diesen Gast heute aufgetan. Das ist Ralf Eid aus Wien. Und lieber Ralf, erstmal herzlich willkommen. Und dann stell dich doch bitte selbst einmal vor, was machst du, wer bist du und weshalb bist du heute hier?
Ja, also auch mal einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist interessant, weil ich überhaupt nicht weiß, wer zuhört. Gut, wer bin ich eigentlich? Ich bin Architekt, Energieberater, Süddeutscher und ich bin engagiert in gemeinschaftlichen Wohnformen, nachbarschaftlichen Wohnformen. Architekt bin ich auch gewesen, aber ein bisschen weniger inzwischen. Und mich hat seit dem Studium beschäftigt, was ist sinnvoll bei der Architektur. Und damals waren Einfamilienhäuser noch ganz en vogue. Hat mich aber ewig beschäftigt. Und dazu habe ich dann auch ein Buch geschrieben, um das ein bisschen zu verarbeiten, zu reflektieren, was da immer so gehypt war. Wesentlich momentan ist nicht die Architektur, sondern die Arbeit im Vorstand der Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen, wo ich sehr viel für Vernetzung zuständig bin. Aber ich bin seit über 30 Jahren in Österreich und die letzten 10 Jahre dann in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt, das ich selbst geplant und gegründet habe, in Wien.
Gut.
Super, danke für die Vorstellung, Ralf. Wir haben ja dich auch deshalb eingeladen, weil es einen Geburtstag gibt, nämlich den 15. Geburtstag der Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen, in der du ja aktiv bist, die du auch schon erwähnt hast. Und da gibt es am 13. September in Wien die Veranstaltung Festivals der Wohnprojekte. Und soviel ich informiert bin, können Interessierte live oder auch per Streaming mit dabei sein. Und vor allem kommen Bewohnerinnen aus Mitgliederprojekten der Initiative und die gestalten dann ein spannendes Programm. Ich finde das für die Leute, die interessiert sind an gemeinschaftlichem Wohnen und so, ganz toll, weil sie natürlich aus den Erfahrungen vieler Bewohner, und du selbst bist ja schon lange in einem gemeinschaftlichen Wohnbau, da ziemlich viel erfahren können. Magst du uns ein bisschen was von der Veranstaltung erzählen?
Es geht primär darum, dass die Öffentlichkeit erfährt, was wir so alles umgesetzt haben die letzten 15 Jahre und das mit zu feiern. Wir haben gleichzeitig auch den Wunsch, unsere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Und zwar für Interessierte, für BewohnerInnen, die mit uns eh vernetzt sind, aber auch für in der Verwaltung Tätige. Die Interessierten, die sollen einen ganz einfachen Zugang bekommen zu dem Erreichten bisher. Das heißt, sie können kommen, sich informieren bei Workshops oder bei Vorträgen. Sie können auch mit BewohnerInnen reden, wie das Leben funktioniert, warum sie dort überleben oder was für ein Genuss das ist. Und es geht auch darum, die BewohnerInnen von Projekten zusammenzubringen, dass sie merken, aha, sie sind nicht ganz alleine, andere gehen so und so mit um. Da gibt es auch Diskussionen, Buchpräsentationen, Treffen, wo es direkt im Austausch geht, wie mit einzelnen Punkten umgegangen wird. Und wichtig natürlich auch zu öffnen für die Verwaltung, wahrscheinlich speziell für Wien, aber auch für andere GemeindevertreterInnen, die sich auch angemeldet haben, um zu sehen, was für eine Vielfalt es inzwischen schon gibt und wie bedeutend das für so eine Entwicklung des Wohnens ist.
Ganz schön. Magst du vielleicht noch hinzufügen, wo findet das eigentlich statt?
Das findet am 13. September statt, und zwar im Nordbahnhofgelände, im ehemaligen Nähe vom Prater. Da gibt es 3 gemeinschaftliche Wohnprojekte, das Wohnprojekt Wien, Kohlenrutsche und die Hauswirtschaft. Und bei diesen 3 Projekten, die in Fußgängerdistanz liegen, finden verschiedene Veranstaltungen statt. Es beginnt dann beim Wohnprojekt Wien schon um 12:30 Uhr, 12.30 Uhr und geht dann bei den verschiedenen Projekten, so mit Führung, mit Präsentationen vom Buch, Praxisveranstaltungen, Workshops, durch, bis dann ab 17:30 Uhr, 18 Uhr die Hauptveranstaltung in der Hauswirtschaft beginnt.
Schade, dass ich so weit weg bin.
Ja, Erika, ich freue mich
Wer
drauf. Das wäre was gewesen, ha, für
super.
dich.
Du gehst du hin, Martina?
Ja.
Ja, super, ganz toll. Du, pass auf, Ralf, eine nächste Frage. Du hattest ja gesagt, du lebst selbst auch in einem Wohnprojekt und hast es auch mit initiiert. Wir beschäftigen uns hier ja im Podcast auch immer mal wieder mit den Wohnformen und mit gemeinschaftlichen Wohnen und anderen Projekten, hatten schon dazu auch einige andere Gäste ja mal da. Und wir waren beide, Martina und ich, auch schon mal zu Gast im Wohnprojekt Wien und wurden dort herumgeführt, durften uns das ansehen. Das war wirklich sehr spannend und ich finde es eine hochattraktive Wohnform. Kannst du nur mal sagen, was war eigentlich für dich damals dieser Anlass dazu, dich für so ein Projekt einzusetzen und was ist daraus geworden?
Interessant war, meine Kinder gingen in so eine Waldorfschule eben und wir wohnten zu viert in einer großen Familienwohnung und hatten ein klares soziales Bezugsfeld über die Schule. War alles super, wirklich super. Aber klar war, dass sich anschließend, wenn die Kinder nicht mehr in der Schule sind, vieles ändern wird. Hat sich auch bewahrheitet, dass einfach die sozialen Kontakte nicht mehr so da sind. Das war klar. Wenn man nachdenkt, kann man nicht sagen, man hat nichts gewusst.
Ja.
Das ist eine. Das andere, ich habe als Energieberater das Land Niederösterreich gearbeitet oder arbeite dort und komme immer wieder zu Einfamilienhäusern am Land, wo dann inzwischen nur mehr eine Person lebt. Das heißt, es ist absehbar, dass irgendwann nur mehr eine Person in einem Haus lebt und das eine totale Vereinzelung und Überforderung mit sich bringt. Das habe ich immer wieder gesehen und gedacht, Leute, so wieder, ich muss schon wieder sagen, als hättet ihr das nicht gewusst,
Ja.
nur aus Gewohnheit dort zu wohnen. Also das war so eine Erfahrung von mir, das zu wissen, es kann nicht so sein, dass man eine Situation übers ganze Leben durchzieht, eine Wohnsituation. Das ist eine. Zum anderen habe ich immer bei meiner Ausbildung als Architekt doch immer wieder so die Frage vor mir gehabt, was für eine Rolle Architektur haben kann, außer das erlernte Know-how für die Maximierung von Kapital einzusetzen, also für eine Rendite von jemand anderem. Oder ob es vielleicht doch auch eine Möglichkeit gibt, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Also ein gesellschaftspolitischer Ansatz. Deswegen arbeite ich nicht mehr für eine Kapitalvermehrung. Es geht darum, wenn Menschen irgendwas gestalten wollen für die Zukunft, mit denen arbeite ich dann gerne zusammen. Und das Dritte, was du gefragt hast zu unserem Projekt, ich habe das tatsächlich begründet, auch so 2006 mit einem Paar und habe dann auch, weil ich ja Architekt bin, so die Planung gemacht, die Konzeption von dem Projekt und war bei der Gründung oder Suche der zukünftigen BewohnerInnen beteiligt. Das hat begonnen 2006. 2016 sind wir eingezogen. Und finde es, wie soll ich das sagen? Ich wollte sagen, super geil. Na, ich super, richtig klasse wollte es.
Ja, du darfst auch super geil sagen. Ich wollte noch eine Frage hinten dranhängen. Du hast ja gerade geschildert, wie lange es eigentlich dauert von der ersten Idee bis zur Umsetzung und dann bis zum Einzug. Ich nehme an, das ist auch ein großes Thema, was ja Interessierte für euer Festival wahrscheinlich auch wissen wollen. Und da könntet ihr ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp ja geben, um zu sagen, da könnt ihr vielleicht ein bisschen etwas an Zeit einsparen oder achtet besonders auf dies oder auf jenes.
Oh, ich habe noch Zeit bis heute Abend jetzt. Wichtig zu Beginn, dass eine Gruppe da ist und nicht nur Einzelpersonen. Das war in unserem Fall der Mauerseglerei in Wien Mauer nicht der Fall. Da war keine initiierende Gruppe da. Und eine Gruppe, das bedeutet 5 bis 10 Personen. Diese 5 bis 10 Personen, die sollten sich wirklich zusammentun und nicht nur über Funktionales reden oder über Zimmergröße oder welches Architekturbüro jetzt beauftragt wird, um einem die Gedanken abzunehmen, sondern sollten sich mit Vision beschäftigen. Also ganz intensiv mit dem Kern, das umgesetzt werden soll, mit den Grenzen, die bisher bei den Beteiligten da sind und wie weit die Grenzen dehnbar sind und das ist ein Punkt, wo ich manche sehr schätze, die sich bei anderen informieren. Das ist das Wesentlichste, bei anderen erstmal informieren. Das ist das, es braucht eine gewisse Größe, es braucht Informationen. Und dann gibt es natürlich Tools, die es früher nicht so gab. So im Zuge von unserer Projektgründung wurden die so ein bisschen verbreiteter, wie auch die Soziokratie. Also sich dann auch damit beschäftigen. Aber das sind eher so funktionale Sachen. Es geht primär darum, den Gruppenkern zu fusionieren. Da braucht es Erfahrungen von gemeinschaftlichen Projekten.
Informieren, Ralf, kann man sich natürlich auch in einem Buch, das du rausgebracht hast, und zwar 2023. Dein Buch heißt Modellnachbarschaften vom Einfamilienhaus zur sozial-ökologischen Siedlung. Diese Lebensform im Einfamilienhaus, die steht ja aus vielen Gründen oft schon unter starker Kritik. Und so ist unter anderem klar belegt, dass die Lebensform die Klimakrise stark befeuert. Ist es dir möglich, dass du unseren Zuhörerinnen die Zusammenhänge erklärst, warum das so ist?
Das kann ich sehr wohl. Aber ich muss kurz korrigieren. Das Buch heißt ein bisschen anders. Da fehlt nämlich noch der Nachsatz, und zwar Bindestrich, eine Utopie, Fragezeichen.
Ja, tut
Genau.
mir leid, ich habe da was unterschlagen, ja.
Das ist ganz wesentlich, weil es nicht nur darum geht, irgendwie einen Zustand zu behalten, sondern weiterzudenken. Das heißt, was mein Buch angeht, da muss ich einen größeren Kreis beschreiten. Ich versuche es ganz einfach. Jedes Haus verliert Wärme, Heizenergie. Und das kann man pro Quadratmeter berechnen. Im Durchschnitt braucht ein Haus in Österreich circa 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter, sowie 10 Kübel Erdöl. Da ist so viel Energie drin, wie ein Haus pro Quadratmeter braucht. Also auf einem Quadratmeter Bodenfläche 10 Kübel Öl. So, das ist es etwa.
Ja, Wahnsinn.
Auf der anderen Seite gibt es den Wohnbedarf am Land von mehr als 50 Quadratmeter pro Person. Das heißt, die 50 Quadratmeter mal diese 100 Kilowattstunden, also 10 Liter Öl, das wären dann 5000 Kilowattstunden pro Person. Bei Gas bedeutet es etwa 750 Euro pro Person. Bei zwei Personen 1500. Für Beheizung? Ja.
Wahnsinn.
Das kann man mit Strom beheizen, dann kostet es einfach das Dreifache. Oder mit Holz, dann kostet es ein bisschen weniger. Aber diese 5000 Kilowattstunden, das ist die Energie. In alten Gebäuden lebt aber oft nur eine Person auf 150 Quadratmeter. Und zwar bei einem alten Haus auch noch mit doppelt so viel Energiebedarf. Dann kommt man bei 150 Quadratmeter und 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verbrauch, also 20 Kübel Öl, auf 30.000 Kilowattstunden Wärmebedarf. Also Durchschnitt 5.000 bei alten Gebäuden für eine Person plötzlich sogar 30.000 Kilowattstunden. Also gegenüber dem Durchschnitt das Sechsfache und damit auch die Kosten. Also es zählt die Fläche und die Dämmqualität. Schlecht gedämmt braucht viel Wärme und viel Fläche braucht auch viel Wärme. So, das Ziel aus meiner Arbeit wäre, pro Person nur 1000 Kilowattstunden zu verbrauchen. Durchschnitt sind 5000. Ja? Da braucht es zwei Sachen. Also eine Verringerung der individuellen Wohnfläche und es braucht eine Verringerung des Wärmeverlustes, das heißt Dämmung. Das ist der eine Punkt, weshalb Einfamilienhäuser ein Problem darstellen, der Wärmeverlust und der Flächenverlust.
Ja.
Das andere, es braucht auch noch neben der Heizwärmebedarf bei Einfamilienhäusern Energie für Mobilität, also zum Pendeln, zum Arbeiten, zum Einkaufen, zu Arztbesuchen, Veranstaltungen, Ausbildung, sozialen Kontakten. Dafür ist etwa ein Drittel der Energie erforderlich, weil der andere Teil ist der Heizenergiebedarf. Und das macht sehr viel aus. Und überhaupt braucht es für die Einfamilienhäuser einen großen Energiebedarf für die Errichtung des Gebäudes, aber auch für die Sanierung, für die Erhaltung der Infrastruktur, also Müllabfuhr, Wasserversorgung, Wasserentsorgung, da braucht es extrem viel Energie und Einfamilienhäuser sind dafür natürlich sehr verbrauchswirksam, weil sie sehr weit voneinander wegliegen.
Ja.
Und der dritte Punkt, der mir bei Einfamilienhäusern immer wieder auffällt, ist, dass die BewohnerInnen immer gesagt haben, die Nachkommen, das sei ihnen das Wichtigste, die Nachkommen. Aber ich glaube, was ich so mitbekommen habe, dass in Wirklichkeit die eigene Bequemlichkeit und Gewohnheiten noch viel wichtiger sind. Ja. Die klimatischen Bedingungen, die ändern sich seit Jahrzehnten und niemand kann sagen, davon nichts gewusst zu haben. Das war seit den 70er Jahren oder vorher wahrscheinlich schon klar. Die Frage, wenn jetzt die Einfamilienhäuser wirklich so eine schlechte Qualität haben, und das haben sie, und meistens mit fossilen Energien beheizt werden, dann funktioniert das nicht, wenn einem die Nachkommen das Wichtigste sind. Wichtigste ist, das geht dann nicht. Da braucht es Entscheidungen zu. Also das Leben in Einfamilienhaus erfordert Entscheidungen und nicht nur zurücklehnen. Oder vielleicht braucht es nur Informationen, welche Alternativen es gibt. Und das bieten wir zum Beispiel beim Festival am 13. September an.
Super. Also mir kommt dabei in den Sinn, dass wir vor einiger Zeit schon einmal ein Gespräch zum Thema Einzelhäuser ja hatten mit Jan Engelke von der TU München. Das war auch sehr interessant. Der hat ja Ähnliches beobachtet. Ich finde, das sind jetzt viele technische Dinge und so Nachhaltigkeitsaspekte, die ja wichtig sind. Uns interessieren ja aber auch die psychologischen. Also da spielt ja zum Beispiel Einsamkeit und so Vereinsamung auch eine Rolle. Und in diesem Zusammenhang möchte ich hier auch gerne nochmal erwähnen, dass ich im Vorfeld zu dieser Folge mit Jan Engelke zwei ältere Damen gesprochen habe, die jeweils in einem Einzelhaus wohnen. Und die waren empört, als ich davon berichtete, dass wir eine Podcast-Folge dazu machen und so. Sie würden das Haus nicht verlassen. Ich habe sie dann auch konkret gefragt. Und es war genau das, was du gesagt hast, dieses Bequemlichkeit und der Komfort, den sie geschätzt haben und auch etwas, ja, was die Veränderung angeht. Das mögen wir natürlich auch nicht so gern. Als ich dann sagte, dass der Jan Engelke zum Beispiel über neue Wohnmodelle nachdächte, dass er also Einzelhäuser mit mehreren kleinen Wohneinheiten bestücken könnte und die könnten dann in ihrer Umgebung wohnen bleiben, da waren sie hellauf begeistert. Also das nochmal dazu. Das sind also Originalstimmen, die ich dazu gehört habe, was ich eben auch sehr, sehr interessant finde. Man kann, wenn man Modelle schafft, also gute Modelle, kann man da was ändern? Und da schließe ich jetzt gleich mal meine Frage an dich an, lieber Ralf. Wir haben ja damals in dieser Folge gehört, was damals die politische Entstehung der Attraktivität für Einzelhäuser und Einzelhaussiedlungen eigentlich war, zumindest hier in Deutschland. Was wünschst du dir denn? Was müsste man heute politisch tun, um hier das Narrativ für Gemeinschaftswohnen neu zu erzählen?
Ja, also auch ich schätze die Erfahrung von Jan Engelke sehr, weil er ganz konkret die Fragen anspricht und möchte auch gar nicht so viel wiederholen, was er schon gesagt hat, und verweise auf diese Folge. Ich bin auf der anderen Seite auch kein Politiker, sondern engagiert bei gemeinschaftlichen, nachbarschaftlichen Wohnen. Aber aus meiner Sicht wäre politisch notwendig so eine politische Freiheit. Also bezieht grundsätzliche Fragen ein und nicht nur so die Abhängigkeit von Vermögensinteressen
Ah,
so
ja.
in diesem aktuellen marktradikalen Wirtschaftssystem. Also eine politische Freiheit wäre wesentlich. Und klar ist, dass die gesellschaftliche und besonders auch die klimatische Entwicklung neue Lebensformen verlangt. Das ist ganz wesentlich. Und die Probleme, die wir sehen am Land, die Versorgungsbedingungen, und die bedrückende Einsamkeit durch Alterseinschränkungen, die wird ja jetzt gerade immer deutlicher. Alternativen gibt es ja schon ewig zu konventionellen Wohnformen. Die werden immer schon gelebt. Und vor mehr als 100 Jahren gab es in Wien ja den Heimhof, ein Einküchenhaus mit 250 kleinen Wohnungen. Also das gab es ja schon ewig. Das gibt es ja nicht erst seit 10, 20 Jahren. Es gibt Alternativen und die Politik wäre doch gut beraten, sich damit zu beschäftigen, auch als zukünftiges Modell. Es gibt Alternativen für Senioren angepasstes, generationenverbindendes Leben. Es gibt kooperative Nachbarschaften und größere Wohngemeinschaften. Es gibt ganz viel verschiedene Sachen. Es gibt nicht die eine Lösung. Aus meiner Sicht politisch, wenn ich gefragt wird, was ja nicht mein Hauptthema ist, bräuchte es eine Offenheit für die Herausforderung und Bereitschaft zur Information. Diese Bereitschaft ist nicht immer gegeben. Aus politischen Grundvorstellungen, das darf nicht sein. Die Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen engagiert sich momentan in einem Projekt zur Ortsentwicklung. Das heißt BAch. Das heißt, da werden sehr viele GemeindevertreterInnen angesprochen, um sich tatsächlich zu informieren, um dann anschließend auch mit der Bevölkerung zu reden. Und das wäre dann wesentlich, dass informierte VertreterInnen, die sollten sich ja informieren und nicht nur feste Interessen vertreten. Die sollten dann auch vor Ort die Bevölkerung wohlwollend beraten. Die sollten Diskussionsveranstaltungen anbieten. Auch Landesregierungen sollten sich da einbringen, mit Erfahrungen einbeziehen, um neue Fördermodelle zu kreieren. Auch da ist jetzt die Initiative Gemeinsam Bauen Wohnen aktiv, hatten zum Beispiel auch in Kärnten das neue Wohnbauförderungsmodell für diese Wohngruppen mitdiskutiert. Also offen sein für zukünftige Entwicklungen und nicht nur ganz konservativ die Vergangenheit betonieren, das wäre aus meiner Sicht ganz wichtig.
Die Vergangenheit betonieren, das ist wirklich ein schönes Stichwort, Ralf. Ich kann kurz erzählen, ich hatte ein Gespräch mit dem Leiter von Weiter Wohnen in Vorarlberg erst kürzlich Und wir haben über das gesprochen, was es bedeutet, wenn man eine alternative, unter Anführungszeichen, alternative Wohnform, eben einfach eine, die von der klassischen vielleicht ein bisschen abweicht, wozu ja auch dieses Gemeinschaftswohnen gehört. Was eigentlich das Problem auch in der Umsetzung ist, weil diese ganzen Konflikte, die es gibt, warum man solche Einfamilienhäuser eigentlich nicht mehr bauen sollte, die sind ja eigentlich schon klar, nicht? Aber warum ist es dann so träge, bis diese neuen Wohnformen tatsächlich Platz finden, bis es Grundstücke dafür gibt und so weiter? Und er meint schon auch, dass die Vergangenheit betonieren, ist deswegen jetzt gut ausgedrückt, weil das offensichtlich oft das Problem ist, weil Bauträger gewohnt sind, ihre, ich sage jetzt einmal, diese klassischen Grundrisse, die werden immer wieder wiederholt, die werden gestapelt übereinander, das hat sich bewährt in den letzten Jahren und das wird eben wiederverwendet, ja. Und ich habe halt den Eindruck, dass durch diese Initiativen, die es gibt, auch eure, und durch dieses präsenter werden, dass sich da allalong jetzt etwas entwickelt, wo man merkt, da kommt einfach mehr Schub. Es kommt auch ein bisschen mehr Druck natürlich aus finanzieller Seite, weil viele können sich das auch gar nicht mehr leisten. Das ist ja auch ein Thema, ne? Also viele Junge sagen, puh, wie setze ich das jetzt auf mit meiner Familie zukünftig? Also es ist schon ein sehr aktuelles Thema und deswegen sehr unterstützenswert und alle, die sich da informieren, haben eine tolle Veranstaltung am 13.09.
Genau. Ich hoffe ja, Ralf, dass ihr auch Politiker eingeladen habt zu diesem Festival. Das erscheint mir also
Natürlich.
doch nochmal wirklich wichtig. Und ich finde tatsächlich auch die Vergangenheit betonieren ein schönes Schlagwort. Ich glaube, das nehmen wir mal als Headline für diese Folge. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ich würde gerne nochmal auch auf gute Nachbarschaftsstrukturen zu sprechen kommen und wie man Lebensqualitäten auch steigern kann. Und auch das ist ja hier unser Thema hier im Podcast. Und wir hatten auch mal eine Folge mit Dr. Daniel Fuhrhoff. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er hat auch Bücher verfasst, kommt eigentlich aus der Politik, hat sich da aber die Zähne ein bisschen ausgebissen und arbeitet jetzt auch freiberuflich und ist unterwegs und stellt einfach neue Lebensformen vor. Also alle möglichen, also auch jung mit alt und Studenten, die gegen Wohnraum irgendwie miteinander wohnen. All das sind ja ganz interessante Geschichten. Wie würde denn deiner Meinung nach eine nachhaltigere Lebensform im bestehenden ländlichen Einfamilienhaussiedlung umsetzbar werden? Wie siehst du das?
Ja, in meinem Buch. Und da habe ich ein Bild skizziert. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Bild. Das ist keine direkte Umsetzungsstrategie. Das ist ein Bild, das an einer Utopie angelehnt ist. Um die wir aber aus meiner Sicht auch nicht drum herum kommen, wenn es um die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft geht. Das habe ich alleine gemacht. Das ist keine Strategie, die man sonst als Fachteam diskutiert. Das ist nur ein Beitrag dazu. Und was in meinem Buch drin steht, das ist nicht ein Aspekt, sondern viele verschiedene, die sich bedingen. Normalerweise wird bei Einfamilienhaussiedlungen gedacht, man muss dämmen und dafür gibt es Förderungen. Das reicht nicht aus, weil der Energiebedarf nicht so weit sinkt wie notwendig und die Mobilität bleibt und genauso bleibt die Vereinzelung und die Isolierung und das ausgesetzt an Überforderung. Also Sanierung an sich ist keine Lösung. Nur von einem Einzelaspekt. Aber der ist nicht mehr in der Lage, die erforderlichen Zielvorgaben zu erreichen. Also meine Vorstellung ist, ich habe mich ja speziell auf das Leben am Land beschränkt, weil das Leben in der Stadt ist eine ganz andere Frage und um einiges einfacher in eine effizientere Richtung zu bringen. Am Land braucht es zum einen eine weitmöglichste Energieselbstständigkeit, also dass man dort die Energie selbst herstellt, Energieerzeugung, auch aber die Reduktion vom Energiebedarf, so wie ich vorher geschrieben habe, Energiebedarf ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Der zweite Aspekt dort, Stichwort Lebensmittelsouveränität, und da ist ja die Gruppe Neustart Schweiz sehr aktiv, um so diese Zusammenhänge herauszuarbeiten, Lebensmittelversorgung auszubauen, weil was ist am Land sinnvoll, nicht ein Rasenmäher über die Wiesen zu schicken, sondern dieses Land zu nutzen. Das hätte einen Sinn, weil das Leben am Land macht nur dann Sinn, wenn man das Land dann auch tatsächlich bewirtschaftet, aus meiner Sicht. Und Neustadt Schweiz sagt, das sollte sein in Zusammenarbeit, Kooperation mit städtischen Wohnbezirken, weil in der Stadt ist das nicht notwendig. Das heißt, diese Lebensmittelsouveränität wiederherstellen ist eine ganz wesentliche zukünftige Sache. Und das andere, was ich mir vorstelle bei meinem Bild, ist ein Aufbau von einer Recyclingwirtschaft. Also, es geht nicht darum, Amazon weiter so auf jeder in sich zu unterstützen oder die ganzen Konsummöglichkeiten zu nutzen, sondern wieder herzustellen, wieder herzurichten. Wichtig auch, dass vor Ort Arbeitsstellen geschaffen werden, nicht nur Homeoffice, tatsächlich Arbeitsstellen, um die Mobilität einzuschränken, weil warum sollte jemand am Land wohnen? Warum sollte es sein, wenn dort kein Lebensmittelpunkt ist, ja? Und Lebensmittelpunkt ist nicht nur die Küche, sondern auch Arbeiten. Und dann ist die Frage, das braucht natürlich auch lokale Unterrichtsformen für Kinder. Keine Frage, die sollen auch nicht überall hin gekarrt werden. Und in meinen Untersuchungen ist auch klar geworden, dass solche nachbarschaftliche Projekte mit viel mehr Kindern gesegnet ist als
Ja.
in isolierten Wohnformen.
Ja.
Das Faktor 2 oder 3, und das ist für das Land, für die Abwanderung sehr wesentlich. Aber dazu braucht es einfach gute, unterstützende Wohnstrukturen. Und ganz wesentlich in meinem Bild ist auch die nachbarschaftliche Einbeziehung und Unterstützung älterer Mitbewohnerinnen. Da geht es von Energie, also von rein technischen Fragen, bis zu sozialen Fragen. Und die Sachen gehören zusammen.
Ja.
Nur eines rauszureißen, das funktioniert nicht. Die
Ja.
Frage ist jetzt, wie kann das funktionieren, diese Utopie? Und ich habe da einfach so ein Bild, eine Siedlung mir vorgestellt mit vielen einzelnen Einfamilienhäusern. Und die müsste man mit der Zeit, die müsste man mit der Zeit einbringen in eine Genossenschaft, eine Kleingenossenschaft,
Ah ja.
bei der alle BewohnerInnen Mitglied sind. Damit klar ist, sie haben Interesse an der gesamten Nachbarschaft, nicht nur an ihrem eigenen Bereich, an ihrem eigenen Terrain. Dass damit die Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung auch mitbedacht ist. Und wenn alle Gebäude kompakt stehen, wenn alle Gebäude dann mit der Zeit auch vielleicht kompakter verdichtet werden, das heißt, die Zwischenräume verbaut werden, erweitert, gedämmt, dann ist es genauso, wie der Engelke oder ne, wie die beiden Damen gesagt haben, mit denen du gesprochen hast, dann müssen sie nicht umziehen.
Genau.
Dann können sie weiterhin vor Ort leben. Ihr Gebäude ist dann eingebunden in diese Nachbarschaft, von der sie tatsächlich profitieren. Sie profitieren nicht von ihrem Eigentum, sondern von dieser sozialen Sicherheit. Und aus meiner Sicht, Grünbereiche gibt es weiterhin genug. Die direkten Nahbereiche sind dann für die BewohnerInnen nutzbar. Es braucht ja keine 1000 Quadratmeter. Die ganzen Grünbereiche könnten dann auch genutzt werden, um landwirtschaftliche Produkte herzustellen. Und dann haben die Menschen auch etwas zu tun für die Gemeinschaft. Und das ist sehr erfüllend.
Ja, also ich habe ja den Eindruck, wenn ich dir so zuhöre, weißt du, mich erinnert das, ich bin ja aus Vorarlberg und es gibt da viele kleine Dörfer, die ganz gut funktionieren. Und irgendwie ist es wie so ein dörflicher Charakter, den du
Ja.
da schilderst, ne?
Ja, ging mir auch so, Martina. Ich dachte sofort wirklich, das ist eine Dorfgemeinschaft, wie man sie vielleicht von früher und so ganz romantisch kennt.
Ja, aber es ist eine Dorfgemeinschaft ohne privates Eigentum an den Gebäuden. Das ist ganz entscheidend, weil dieses private Eigentum die Menschen auseinanderbringt. Das ist ein ganz zentrales Thema. Es funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn das in einer Form von Genossenschaft oder Verein zu einem Vertreten von gemeinschaftlichen Interessen führt.
Ja, wirklich irrsinnig spannend finde ich das. Und ich finde das also sehr, sehr reizvoll. Und ich würde mir wünschen, dass deine Utopie Anklang findet. Und ich würde ganz gerne vielleicht noch einmal auch anmerken, du hattest ja erzählt aus deiner eigenen Historie, dass dir die Frage gekommen ist, wie will ich eigentlich später leben? Also als die Kinder sozusagen Flügge wurden, möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal mitteilen, dass ja einige Kollegen von uns und Martina und ich, wir haben uns an einem Buch
noch Projekt beteiligt, das heißt Wohnen im Wandel, Lebensqualität im Alter. Und da beschäftigt man sich eben auch mit dieser Frage von Wohnen 55 plus. Wann ist eigentlich mal so dieser Zeitpunkt gekommen, zu überlegen, wie kann ich etwas ändern? Und da gibt es eben auch sehr, sehr schöne Modelle und sehr, sehr schöne Ansätze. Also das möchte ich damit auch noch mal erwähnen, dass da für Leute, die uns zuhören und Interesse daran haben, uns da auch noch mal eine Anleitung findet. Martina, wolltest du noch eine wichtige Frage loswerden an Ralf, wenn wir ihn noch mal hier haben?
Ich würde den Ralf gerne fragen, ganz persönlich, wenn du jetzt zurückblickst, du hattest ja damals den Wunsch, das hast du uns geschildert, du möchtest gern auf jeden Fall nicht so wohnen wie viele ältere Menschen, sondern du hattest schon den Wunsch, so habe ich das rausgehört, in Gemeinschaft zu leben. Wenn du jetzt rückblickst auf deine persönlichen Erfahrungen, was ist das, was jetzt für dich sich verwirklicht hat und was hat sich nicht verwirklicht?
Also nicht verwirklichen, ich fange so rum an, das ist schwerer, ist, dass viele Gewohnheiten oder Konventionen doch auch, ich sage jetzt mal, mit einbetoniert wurden. Das habe ich selber mit zu verantworten, weil ich ja die Pläne gemacht habe. Also wir haben relativ fix strukturierte Wohnungen. Also jede Wohnung hat so einen Vorbereich, Küche, Schlafzimmer, Bad, Abstellraum, Toilette und so weiter. Wie wir damit umgegangen sind, ist, dass bei einer Unterbelegung, das heißt, wenn Jugendliche zum Beispiel ausziehen oder Einzelpersonen ausziehen, dass dann die Wohnungen, wenn sie zu groß sind, getauscht werden mit anderen Leuten im Haus, die da ein anderes, ein neues, wachsendes Bedürfnis haben, weil Kinder dazugekommen sind zum Beispiel. Also dieses Wechseln von Wohnung geht dann und das funktioniert, weil wir das gemeinsam besitzen, das Haus. Wenn die Wohnungen Eigentum wären, wäre das nicht möglich. Also das ist, wie gesagt, eine Struktur. Aber dennoch haben wir so fixe Wohnungsformen, wo wir zum Beispiel gar keine Senioren-WG oder jüngere WG machen könnten. Das heißt, diese Strukturen sind bei uns ziemlich fix. Das ist eine. Unser Haus ist schon auch ein Passivhaus, also extrem technisch fortschrittlich. Wir brauchen sehr wenig Energie. Aber insgesamt ist es doch ein sehr bequemes Leben. Das heißt, wir können uns auf unseren Komfort zurückziehen und sind jetzt gar nicht so verpflichtet, uns mit anderen auch noch auseinanderzusetzen. Uns geht's eh schon gut. Das ist das eine. Was ich unglaublich finde hier, ist das persönliche Lernen, das lebenslange Lernen. Das heißt, wir hatten schon Konflikte im Haus, klar, aber das sollte nicht abhalten von einem Leben im gemeinschaftlichen Wohnprojekt, sondern man kann an diesen Konflikten lernen. Es passiert nichts. Wir haben ja so eine Verbindlichkeit, Verbindung im Haus, wo wir dann schlussendlich doch eine wohlwollende Nachbarschaft suchen. Und dieses Lernen kann man auch sonst im Leben extrem gut nutzen. Das ist faszinierend. Man kann auch schauen, wie andere mit dem Leben umgehen und zu schauen und zu sehen, ach, könnte ich auch mal versuchen. Wir können auch überlegen, wie sind wir sparsamer mit Konsum oder auch ökologischen Orientierung. Manche sagen, probieren wir es einfach gemeinsam. Und es ist viel einfacher, gemeinsam etwas zu probieren. Viel einfacher. Und mein Highlight eigentlich sind die Kinder. Wir haben sehr viele Kinder im Haus und ich sehe die aufwachsen. Und ich sehe, wie die miteinander tun, wie die miteinander streiten und sich einigen, wie die Kompetenz erarbeiten, wie sie auch mitarbeiten im Haus, auch bei Entscheidungen sich einbringen wollen, ihre Bedürfnisse und sei es nur irgendwo was basteln können, aber so ihre Bedürfnisse ausdrücken und dass sie ernst genommen werden, wie die dann in Gruppen durchs Haus streifen und ganz selbstbewusst in die Schule gehen als Gruppe auch oder im Hof dann beim Konzert und Gesang vortragen. Also nicht so sich zurückhalten, sondern sie wissen, dass sie zueinander stehen können, dass sie kräftig sind, dass sie streiten, sich einigen können. Und die älteren Menschen, die bei uns leben, die haben es natürlich nicht so leicht wie Menschen mit Familien oder Kinder, weil die sind gezwungen, zusammenzuleben und sich zu einigen, weil die Kinder halt die ganzen Grenzen leicht überschreiten können. Ältere Menschen, die müssen dann aktiv den Kontakt zu anderen suchen, um eingebunden zu sein. Das gibt es aber immer wieder Möglichkeiten. Das liegt dann an den Einzelmenschen. Wenn man so leben möchte, muss man das entscheiden. Es geht nicht von alleine. Man muss sich da einsetzen dafür.
Was eine wunderbare Inspiration und wirklich sehr, sehr motivierend geschildert und hat mich jetzt wirklich sehr mitgenommen. Und ich möchte sagen, Martina, herzlichen Dank, dass du den Kontakt zu Ralf hergestellt hast und an dich, lieber Ralf, dass du für dieses wunderbare Gespräch uns deine Zeit geschenkt hast. Wirklich sehr, sehr schön. Also es hat mich sehr mitgenommen und es hat ja sehr viel auch, ich finde nochmal, diese technischen Dinge, wir sind ja eher von der psychologischen Seite immer, aber diese Zahlen, die du genannt hast, was den Energieverbrauch angeht, ist ja nochmal ein schlagendes Argument. Ja, also das finde ich wirklich ganz großartig. Und ich glaube, das wird eine Folge, die man sich auch häufig mal anhören kann und die wir gut empfehlen können. Herzlichen Dank an euch beide nach Wien und ich sage aus Hamburg Tschüss und macht's gut. Auch an dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
Also, mir hat es auch viel Spaß gemacht, weil zu spüren, dass ein Echo von der anderen Seite dieses Thema ebenso berührt, bewegt, das ist gut. Das stärkt in dieser Vielfalt von Ansätzen, die jeder Mensch umsetzen will. Und das bestärkt mich genauso. Danke auch dafür.
Wunderbar, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz am Schluss möchte ich noch erwähnen, wir haben öfter schon über gemeinschaftliches Wohnen in diesem Podcast gesprochen, unter anderem mit Heinz Feldmann in Episode 33 und 70 und auch mit Andreas Müller-Dirnberger aus Vorarlberg, Mitinitiator der Plattform Miteinander Leben und Wohnen in Episode 45. Also einiges an Material ist vorhanden. Vielen Dank, lieber Ralf, für das tolle Gespräch heute und viel Erfolg bei der Veranstaltung am 13. und bis bald, Baba aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, es war etwas Interessantes für dich dabei. Hast du Fragen zum Thema? Dann besuch uns bitte auf unserer Website wohnsinnundraumglück.com. Dort kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und findest immer aktuelle Infos und weiterführende Links zum Thema. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin grüßen euch Erika aus Hamburg. Tschüss
und Martina aus Wien. Tschüss und Baba.